Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Es ist ja nicht so, dass wir nur Friede, Freude, Eierkuchen, Mosaiksteine sammeln, sondern wir schauen, was gehört zu deinem Selbstbild. Und da gehören Aspekte rein, die sind gut bewertet, die mag ich. Und da gehören Aspekte rein, mit denen tue ich mir schwer. Und die kriegen aber da ein freundliches Scheinwerferlicht, nicht das harte Blaulicht, sondern erstmal so ein Tageslicht sozusagen. Und diese beiden Fragen greifen ineinander wie ein Schwungrad und geben der Methode sozusagen dann eine Eigendynamik, weil immer wenn sich im Außen was ändert, frage ich, was heißt denn das für dich im Inneren? Und immer wenn im Inneren was sich verändert hat, frage ich, wie kannst du das Außen sichtbar machen? Persönlichkeitspanorama ist wirklich eine Inventur, keine Zielbestimmung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie erkenne und entfalte ich mein eigenes Selbstbild. Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Lehrtrainerin Dr. Daniela Blickhahn eingeladen. Zur Person. Und bitte anschnallen, es wird spektakulär. Dr. Phil, Diplompsychologin, Master of Science Applied Positive Psychology, Trainerin und Coach, ist Daniela Blickhahn und das seit mehr als 25, nein, sogar seit mehr als 30 Jahren. Sie ist Lehrtrainerin und Lehrcoach für positive Psychologie im Dachraum, ist Lehr- und Seniorcoach beim DCV und auch beim DVNLP. Sie leitet seit 1991 das Intel-Institut, wo ich auch schon mal eine Online-Weiterbildung bei ihr besuchen durfte. Sie ist erste Vorsitzende des deutschsprachigen Dachverbandes für positive Psychologie seit 2013 und Mitglied der Ausbildungs- und Fortbildungskommission im Dachverband. Sie hat promoviert im Fachgebiet positive Psychologie an der Freien Universität Berlin bei Professor Michael Eid und hat auch ein Studium der positiven Psychologie in London abgeschlossen. Und jetzt werde ich immer neidischer. Eine NLP-Ausbildung seit 1986 bei Robert Dills, Michael Grinder, Michael and E. Rees, Lucas Dirks und anderem. Alle Namen, die ich falsch ausgesprochen habe, da wird sie mich näher korrigieren. Sie hat eine Ausbildung in Gesprächsführung und Körpertherapie und jetzt wieder bin ich schwer beeindruckt. Paartherapie bei Dr. John und Julie Gottman, Schematherapie bei Dr. Eckhard Rödiger und Professor H. Baerbelk, ist Gründungsmitglied des DVNLP und des DachPPP. Seit 2009 gibt sie regelmäßig Seminare in Japan, ist Autorin zahlreicher Bücher. Eines davon wurde auch bereits ins Japanische und ins Taiwanesische übersetzt. Wenn wir kurz reinschauen, heute möchten wir gerne über das Buch sprechen, das eigene Selbstbild erkennen und entfalten. Coaching mit dem Persönlichkeitspanorama erschienen beim Bühnformmann Verlag. Zum Buch. Wer bin ich? Wer nicht? Oder wer nicht mehr? Wer möchte ich sein oder werden? Diese Fragen begleiten uns durchs Leben, beginnen mit der Entwicklung unseres Selbstkonzepts. Eine erwachsene, reife Identität zeichnet sich durch Individualität und Unabhängigkeit aus. Ähnlichkeiten mit biografischen Rollenvorbildern sind harmonisch in die eigene Persönlichkeit integriert. Das Persönlichkeitspanorama nimmt das eigene Selbstbild in den Blick und macht Fähigkeiten, Stärken, Überzeugungen und Werte sichtbar und erlebbar. Es ist gleichermaßen Diagnostik und Intervention. Daniela Blickhahn stellt in ihrem Buch methodische Grundlagen und die praktische Gestaltung eines Coaching-Prozesses mit dem Persönlichkeitspanorama vor. Sie zeigt, in welchen Bereichen es einsetzbar ist. Im Einzelcoaching, in der Psychotherapie, in der Begleitung von Teams, Paaren oder Familien und in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel auch Positive Psychologie im Coaching, wissenschaftlich fundiert beraten und begleiten, erschienen 2021 im Jungfernmann Verlag, Positive Psychologie, ein Handbuch für die Praxis, auch beim Jungfernmann Verlag 2018 und Das Buch, über das wir heute sprechen, wurde quasi von ihr komplett neu geschrieben. Das gab's schon mal, ist aber vergriffen. Persönlichkeitspanorama, die eigene Persönlichkeit erkennen und entwickeln. Und auch Mit Kindern wachsen, NLP in der Erziehung, erschien 1998 beim Jungfernmann Verlag. Also offensichtlich ist sie sehr glücklich bei dem Verlag, dass sie da so lange treu geblieben ist. Jetzt habe ich ein, zwei Worte verloren schon über ihre Vita, aber da möchte man natürlich viel, viel tiefer reingehen. Und liebe Daniela, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Vielen Dank. Das ist ja eine Introfrage, die macht ja den Raum ganz, ganz weit auf. Ich werde es mal fokussieren auf das, was du jetzt schon angesprochen hast. Vielen Dank für diese ausführliche Laudatio, die du da gehalten hast zum Einstieg. Das, was mich ausmacht, ist, Coaching ist mein beruflicher Fokuspunkt. Und das schon eigentlich, seit ich angefangen habe, beruflich tätig zu sein. Also ich habe in den 80er Jahren Psychologie studiert und bin danach direkt ins angewandte Feld gegangen, mit dem Ziel, wie so viele, die Welt ein bisschen besser zu machen und Menschen dabei zu helfen, dass sie mit sich und mit anderen ein Stück weit leichter, freundlicher, besser umgehen. Was mich dabei unterstützt hat, war, dass ich während des Studiums seinerzeit, du hast es angesprochen, schon eine NLP-Ausbildung gemacht hatte bei den Großen der damaligen Zeit, Michael Grinder und vor allem Robert Dills. Robert Dills hat mich sehr geprägt, hat mich auch geprägt in meiner Haltung als Coach. Und ich habe sehr schnell dann in diesen ersten Berufsjahren gemerkt, dass Psychotherapie nicht mein Feld ist. Ich darf es, aber ich bin besser in der Begleitung von Menschen in kürzeren Abschnitten. Das macht ja den Unterschied von Coaching und Therapie einerseits aus. Andererseits natürlich auch die Frage, wie viel Krankheitswert ist in der Symptomatik. Und da ist bei Coaching-Prozessen in der Regel sind Menschen ein Stück weit stabiler, handlungsfähiger. Und das ist so das Feld, in dem ich seit über 30 Jahren aktiv bin. Nicht jetzt nur im Tun, das ist mir wichtig. Ich coache seit Anfang, also wirklich seit über 30 Jahren, sondern ich bilde auch seit 25 Jahren Coaches aus. Zunächst auf der Grundlage von NLP, den DVNLP habe ich mitgegründet und war wirklich ganz lange in dieser lösungsorientierten, ressourcenorientierten Welt zu Hause. Habe dann die systemischen Ansätze Anfang der 2000er zugenommen. Da hätten wir noch ein paar Namen auffächern können, fällt mir gerade auf, zum Beispiel Matthias Wager von Kibet als Ausbilder in der Systemik. Und ich habe dann, und das ist jetzt, glaube ich, das, was auch für das Gespräch heute wichtig wird, ich habe dann in den frühen 2000er Jahren die positive Psychologie kennengelernt. Und das war aus verschiedenen Gründen für mich ein Wendepunkt in meiner beruflichen und auch in meiner persönlichen Reise, weil es mir einerseits meine Wurzeln als Psychologin wieder möglich gemacht hat, näher zu holen sozusagen. Die Metapher hängt gerade ein bisschen schief, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und andererseits hatte ich so den Eindruck, ja genau, das ist es, wonach ich eigentlich die ganzen Jahre so mehr oder weniger implizit gesucht hatte. Weil ich bin nach wie vor sehr davon überzeugt, dass NLP eine gute Coaching-Methode ist, wenn es gut vermittelt und gut angewendet wird. Ich meine, ich habe auch in diesen Jahren sehr viel gesehen, wie man es nicht macht, ganz ehrlich. Und das NLP ist zu Recht auch in einer, sagen wir mal, ambivalenten öffentlichen Wahrnehmung gelandet, weil da gab es viel Unsinn, was gemacht wurde. Aber das, so wie es Robert Dills vermittelt hat, das ist eine wirklich gute Methode als Grundlage für Coaching. Aber was mich immer so ein bisschen umgetrieben hat, war einerseits dieses sehr amerikanische Yes, let's fix it und das kriegen wir schon hin. Also so sehr ressourcenorientiert und mir war da manchmal ein bisschen zu wenig Raum für das Erleben dessen, was eigentlich ist, was auch schmerzt, was auch Raum braucht, um erlebt zu werden, bevor man schon ändert. Und das Zweite, was ich als Missing Link erlebt habe, dass da auf einmal ein wissenschaftliches Forschungsgebiet da ist, das sich genau damit beschäftigt, was ich 20 Jahre lang in der Praxis schon gemacht habe, nämlich Ressourcen zu aktivieren, um Menschen dabei zu unterstützen, ein gelingendes Leben zu führen. Und die positive Psychologie ist ja die Wissenschaft des gelingenden Lebens und Arbeitens. Und als solche war das für mich wirklich die Erkenntnis schlechthin. Es hat mich sehr, sehr, sehr begeistert, so sehr, dass ich gleich noch mal ein Psychologiestudium angeschlossen habe. Du hast es vorhin schon erwähnt, ich habe positive Psychologie in London studiert, bin da über 2 Jahre sehr häufig nach London geflogen für die Präsenzveranstaltungen und habe festgestellt, das ist es genau. Habe von Anfang an, also nach dem ersten Studienwochenende, angefangen, die Themen in unsere Seminare, in meine Seminare einzubauen. Und das hat dann eine ganze neue berufliche Welt aufgemacht. Das hast du vorhin auch schon angesprochen. Ich habe den Dachverband für positive Psychologie im deutschsprachigen Raum mitbegründet. Ich habe das erste Buch geschrieben, das dieses Forschungsgebiet auf Deutsch vorstellt, das Handbuch positive Psychologie. Und ja, ich bin dem Bundvermann Verlag sehr verbunden seit über 25 Jahren, weil der seine Autoren sehr schätzt und sehr gut behandelt. Immer wenn ich mit anderen Verlagen gearbeitet habe, habe ich gemerkt, es gibt auch Unterschiede. Da gehen Bücher nach 3 Jahren aus dem Regal raus und zwar sang- und klanglos. Und Bundvermann geht anders um mit seinen Autorinnen und Autoren. Und dieses Handbuch Positive Psychologie, das ist inzwischen das Standardwerk, wenn sich jemand auf Deutsch über dieses Forschungsgebiet informieren möchte, wird auch an Universitäten empfohlen und das ist natürlich schön. Ich unterrichte auch im Studiengang Positive Psychologie, der in Deutschland angeboten wird, und zwar das Modul Coaching. Und da komme ich jetzt so zu der heutigen Perspektive auf meine berufliche Tätigkeit. Coaching als Fokus, habe ich gesagt. Und in dem Buch, das du vorhin benannt hast, Positive Psychologie im Coaching, habe ich genau das zusammengebracht, nämlich 30 Jahre Erfahrung mit Coaching und dann mittlerweile 10, 15 Jahre Erfahrung mit positiver Psychologie. Und da ist ganz viel von meinem Verständnis aus diesen Jahrzehnten drin und das ist das Buch, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und aus dieser Entwicklung raus, positive Psychologie im Coaching ist wirklich eine ideale Verbindung. Da werde ich auch nicht müde, das in verschiedenen Kontexten anzubieten, sei es beim ICF in der Continuing Education oder sei es bei anderen Verbänden oder sei es bei uns im Intel-Institut über Online-Veranstaltungen, die kostenfrei sind. Es ist mir wirklich ein Anliegen, das rauszubringen in die Welt der Coaches und Trainer. Und dann gab es dieses Buch Persönlichkeitspanorama, über das wir heute reden. Und das habe ich geschrieben in den Ende der 90er. Das erste Seminar dazu ist, glaube ich, im Jahr 2000 gelaufen. Und das war eine Methode, die über die ganzen Jahre sehr stetig bei uns im Institut ein Seminar war, das gelaufen ist. Obwohl es so eine Nische besetzt. Ja, es ist ja wirklich eine Coaching-Methode. Und als ich die positive Psychologie mehr und mehr integriert habe in meine Arbeit, ist mir mehr und mehr aufgefallen, wie man diese Methode des Persönlichkeitspanoramas mit positiver Psychologie noch anreichern und sozusagen beflügeln kann. Und nachdem der Bundvermann Verlag so gut mit seinen Autorinnen umgeht, habe ich die angesprochen und habe gesagt, hey, ich würde gerne dieses Buch neu rausbringen, weil ich glaube, es gibt Resonanz, ich glaube, es gibt Interesse. Wärt ihr da dabei? Mhm, sind wir. Und dann habe ich mir noch gedacht, ich überarbeite ein bisschen das Manuskript und dann gibt es ein neues Buch und habe mir dann dieses Manuskript vorgenommen und habe festgestellt, oh nein, so wird das nichts. Ich schreibe dieses Buch komplett neu. Und es ist nichts von dem alten Manuskript in dem Buch drin geblieben, außer im Anhang eine kleine Textpassage, so quasi aus historischen Gründen. Und ich habe beim Schreiben dieses Buches selber gemerkt, wie sich mein Verständnis von Coaching und von Begleitung in diesen Jahren entwickelt hatte. Und das war spannend, weil das ist auf eine spezifische Methode fokussiert. Weil dass man sich entwickelt, ist klar. Aber dass diese Entwicklung so deutlich wird anhand einer Methode, die ich selber entwickelt habe aus meiner eigenen Coaching-Erfahrung, das war eine sehr spannende Reise. Und das Buch ist in weiten Strecken dadurch entstanden, dass ich im Seminar, dass ich zu dieser Methode anbiete, ein Aufnahmegerät habe mitlaufen lassen und sozusagen wirklich O-Ton der neuen Tonspur hatte und das dann übersetzt habe in ein lesbares Manuskript, verdichtet habe und, was mich besonders freut, vom Bundvermann Verlag auch Farbdruck spendiert gekriegt habe, sodass die Fallbeispiele, da sind viele Fallbeispiele drin, dankenswerterweise, dass die auch wirklich in voller Pracht strahlen, weil es ist eine sehr visuelle Methode, wo es einfach wirklich viel zu sehen gibt, viel zu erleben, viel zu spüren für die Menschen, die es tun. Und für die, die das Buch lesen, die können mit eintauchen über diese bunte Art und Weise, wie es dargestellt ist.
Ja, also da vielleicht auch nochmal meine Anmerkung. Ich habe es ja gerade vor mir liegen. Ich bin ja selber, mein dritter Hashtag ist ja, neben Resilienz und Leadership, ist ja Visualisierung. Und mir ist das ja immer total wichtig, dass Bücher schön sind, weil ich ein visueller Mensch bin. Und das ist bei diesem Buch einfach super schön gelungen, weil du viel mit bunten Karteikarten arbeitest, also die dann auf dem Boden liegen, die angeordnet sind. Man sieht eine strukturelle, eine räumliche Ordnung. Und ich glaube, deine Tochter war es, wenn ich mich recht erinnere, du hast ja auch immer sehr, sehr schöne Flipcharts. Ich weiß nicht, ob du die gemacht hast oder ob es deine Tochter war. Du hast auch sehr schöne Flipchart-Beispiele in deinem Buch mit drin, die auch wunderschön visualisiert sind.
Danke für die Wertschätzung, finde ich total schön. Diese Flipcharts im Buch sind tatsächlich von mir. Sascha macht andere Arten von Flipcharts, die sind fast künstlerisch, da sind auch viele Bilder drin. Diese Flipcharts, die ich jetzt im Buch habe, die illustrieren die Methode und geben quasi nochmal so einen Spickzettel, wenn man das als Coach durchführen möchte. Aber schön, wenn sie so gut ankommen, freue ich mich.
Ja, ich freue mich ja immer über schöne Flipcharts, auch über die Methode. Wie würdest du denn in wenigen Sätzen zusammenfassen, also wir gehen natürlich explizit darauf ein, aber dass wir so eine Art Begriffsklärung schon mal haben, wie würdest du in wenigen Sätzen zusammenfassen, was das Persönlichkeitspanorama ausmacht? Also was ist das
überhaupt? Das ist eine Methode, mit sich in Kontakt zu kommen, die leicht, spielerisch und ergebnisreich ist. Und das sage ich deshalb mit so großer Überzeugung, weil ich einerseits im Coaching die Methode oft schon eingesetzt habe, aber wo ich am meisten Erfahrung gesammelt habe, ist wirklich jetzt über 20, 25 Jahre in diesen Seminaren. Das müsst ihr so vorstellen, da sind irgendwie 12 bis 14, manchmal waren es auch 16 oder 18 Menschen in einem Training zusammen über 3 Tage. Und jeder dieser Menschen erarbeitet sein oder ihr eigenes Panorama und begleitet eine andere Person dabei. Das heißt, in so einem Seminar sehe ich auf einen Rutsch sehe ich 10 bis 18 Panoramen. Und das, was mich immer noch fasziniert, ist, dass es noch nie, und zwar wirklich nie, jemand gab, der aus diesem Seminar rausgegangen ist mit so einem Gefühl von, ja, ist schon nett, aber irgendwie okay, ja. Ne? Sondern es war wirklich, und ich sage das in jedem Intro, sage ich, Leute, bisher ist noch nie jemand rausgegangen, der nur so mittelzufrieden war, sondern es ist immer der Fall gewesen, und zwar wirklich immer, und das finde ich außergewöhnlich, dass die Menschen nach ihrer eigenen Arbeit am eigenen Panorama sagen, ich fühle mich jetzt mit mir im Reinen, ich fühle mich sortiert, ich weiß, wie ich meine Themen, die ich nach wie vor habe, angehen kann, ich fühle mich gestärkt und ich weiß deutlich mehr, wer ich jetzt bin und wer ich auch nicht mehr bin. Und das fasziniert mich, dass eine Methode, die wirklich einfach ist von der Struktur, wie man das Ganze macht, das ist kein Hexenwerk, dass die dazu beiträgt, dass ganz unterschiedliche Menschen jetzt über so einen langen Zeitraum Möglichkeiten nutzen können, um ihr eigenes Selbstbild anders zu zu erfassen, also wirklich anzufassen. Du hast von den Karten gesprochen. Da möchte ich einen kleinen Theorieschwenk schon machen, weil was ist denn eigentlich Selbstbild? Selbstbild ist etwas, was jeder von uns hat und Selbstbild ist in der Regel implizit. Das Selbstbild beantwortet Fragen, wer bin ich denn, was gehört alles zu mir, wie gut finde ich mich, wie lieb habe ich mich, wie gut bin ich mit mir Freund oder Freundin. Also so dieses, wer bin ich eigentlich? Aber diese Frage läuft normalerweise komplett im Hinterkopf mit. Die kommt nur dann in den Vordergrund unserer Aufmerksamkeit, wenn wir eine Irritation erleben. Entweder, weil wir ein Feedback kriegen, das uns querkommt. Wir fühlen uns nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Oder weil wir einen Misserfolg erleben. Ich dachte, ich kann das und oh, irgendwie dann doch nicht so, wie ich wollte. Oder weil wir uns selber kritisieren aufgrund von vielleicht lang schon mitgenommenen Überzeugungen, wie wir denn zu sein hätten. Und dann gibt's noch die Frage sozialer Vergleich. Also bin ich so gut wie du oder bin ich weniger wert? Und das sind so jetzt, da habe ich jetzt mal 4 Aspekte benannt, wann das Selbstbild in den Vordergrund der Aufmerksamkeit kommt. Und in der Regel ist das defizitorientiert. Das heißt, in der Regel tut uns das weh. Macht uns Angst, irritiert uns, bringt uns irgendwie aus dem Tritt. Und was die Psyche dann macht, ist, dass sie auf dieses, was uns da so komisch vorkommt, fokussiert. Und die Metapher, die ich dafür gern nutze, ist es ungefähr so, als wenn du Auto fährst und die ganze Zeit in den Rückspiegel schaust. Weil dein Selbstbild normalerweise auf dem Rückfahrer, also auf dem hinteren Sitz, auf der hinteren Sitzbank im Auto mitfährt. Aber es springt nach vorne, du siehst es aber nur im Rückspiegel. Und das ist etwas, was dann in der Regel nicht dazu führt, dass wir gut mit dieser Irritation umgehen können, sondern dass wir uns dann in irgendwelche Schleifen verstricken. Das ist, wie es normalerweise läuft, und das ist auch das, was jeder Mensch kennt. Oft ist dann so, dass man nachts um zwei aufwacht und sagt, ah, was war denn da? Und dann geht's bis in die Nacht rein. Und jetzt die Methode des Persönlichkeitspanoramas, die ist so für eigentlich fast alle Menschen so ungewöhnlich, weil sie beginnt damit, dass Menschen erstmal einen bestimmten Zeitraum, im Seminar sind es 20 bis 30 Minuten am Stück, über sich erzählen dürfen. Und zwar ohne Struktur, ohne Sortierung, ohne Filter, sondern einfach so, wer bist du denn eigentlich? Was gehört alles zu dir? Und ich nutze dabei die logischen Ebenen, die Robert Dilts seinerzeit etabliert hat. Das heißt, wer bist du, in welchen Rollen bist du in deinem Leben unterwegs? Welche Werte sind dir wichtig? Was kannst du, welche Skills, welche Kompetenzen hast du? Was trägt dich? Und was machst du eigentlich so? In welcher Umwelt auch? Ja, und dann bin ich einmal durch die ganzen logischen Ebenen gegangen als Gesprächspartnerin. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Weil was da passiert ist, dass die Menschen, die erzählen, in so eine Art angenehmer, leichter Trance kommen, weil sie werden nicht unterbrochen. Sie dürfen einfach über sich erzählen, haben einen wertschätzenden, zuhörenden Partner an der Seite. Und allein das ist eine ziemlich besondere Erfahrung. Also um auf die Autometapher nochmal zu kommen, das wäre in etwa so, als wenn ich das Auto stoppe, die Türen aufmache, die frische Frühlingsluft reinlasse und dann in Ruhe in den Rückspiegel schauen kann. Und vielleicht kommt dann das Selbstbild, das auf dem Rücksitz mitgefahren ist, sogar auf den Beifahrersitz. Und ich kann es noch ein bisschen genauer anschauen, weil ich nicht Auto fahre. Und dann geht's mit der Methode so weiter, dass aus diesem, wir nennen es Interview, ist für den Coachee, ist es einfach ein wunderschönes Gespräch, wo er oder sie sich richtig gesehen fühlt, dass wir daraus dann die sogenannten Mosaiksteine gemeinsam bauen und extrahieren, also das, was du vorhin als Karteikarten angesprochen hast. Das heißt, aus diesem Gespräch raus suchen wir das Material zusammen, gemeinsam. Was ist denn für dich wichtig? Welcher Wert ist wichtig? Welche Fähigkeit? Welche Rolle? Welches Verhalten? Welche Umwelt? Und dann entsteht, wir haben dazu bunte Karten, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Größen, dann entsteht ein Stapel bunter Karten, etwas metaphorischer ausgedrückt, ein Mosaiksteinreservoir. Noch unsortiert, einfach nur chronologisch der Reihe nach aufgeschrieben, weil nämlich der Coach dieses Interview nochmal zurückspiegelt. Die Schlüsselwörter zurückspiegelt, seine Wahrnehmung zurückspiegelt und daraus werden gemeinsam diese Mosaiksteine entwickelt. Und die kommen dann, und das ist der wieder nächste Schritt in der Methode, die werden dann räumlich angeordnet, systemische Art und Weise. Und das ist was, wo wir dann wahrscheinlich nachher bei der Methode noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Ja, ich würde gerne nochmal bei der ersten Phase einsteigen, und zwar bei dem Gespräch. Ich bin ja jemand, der sehr zu Struktur neigt, weil es mir immer hilft. Und ich weiß noch, ich war mal bei einem Idiolektik-Seminar von Dr. Horst Pollmann, das hat mich fast verrückt gemacht, das war direkt am Anfang meiner Laufbahn als Coach und das war alles so unstrukturiert, da haben die Leute einfach erzählt. So. Und jetzt überlege ich gerade, 5 Jahre später, Zeitsprung, wie ist das heutzutage in einem Coaching, klar lasse ich es laufen, aber meine Erfahrung ist jetzt, die kommen gerade mit einem Rucksack rein. Und der Rucksack ist relativ tagesaktuell gepackt oft. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, was die gerade beschäftigt, die sind sehr im Jetzt oft. Also in dem, was sie jetzt gerade beschäftigt. Und das ist ja eine Verzerrung des Selbstbildes, meiner Erfahrung nach. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie diese Erzählung dann ist, diese Rolle, wie geführt ist das oder wie frei ist das quasi?
Ich bin auch ein großer Fan von Struktur. Und der Coach hat eine ganz klare Struktur an der Hand, an der er sich orientiert. Das Schöne ist, dass der Coachee davon notwendigerweise gar nichts merkt, weil dieses Gespräch für ihn oder für sie so fließt. Und was es da braucht am Anfang, ist ein klares Framing. Und der Frame, der ist entscheidend, dass wir beim Persönlichkeitspanorama, bei diesem Einstiegsgespräch, nicht auf konkrete Kontexte, Rucksäcke, Probleme fokussieren, sondern wir nehmen den Mensch, wir stoppen das Auto und sagen so, du hast jetzt die Gelegenheit, dass du einfach mal reinschaust, reinspürst, reinhörst, wer bin ich denn eigentlich? Und nicht, und das ist für viele schon mal der erste Erkenntnisschritt, nicht, wer sollte ich sein oder wer möchte ich sein? Und auch nicht, wer möchte ich nicht mehr sein, sondern es ist eine Inventur, eine Bestandsaufnahme, die situativ übergreifend ist. Das heißt, im Auftragsklärungsgespräch zu Beginn wird geschaut, wo möchtest du draufschauen? Möchtest du dein gesamtes Selbstbild anschauen, also du in deinem Leben mit allen deinen Rollen? Oder möchtest du auf eine spezifische Rolle fokussieren? Das geht natürlich auch. Möchtest du auf deine berufliche Rolle fokussieren? Insofern ist das auch eine Methode, die zum Beispiel bei der Führungskräfteentwicklung richtig, richtig gut wirkt, weil da eine neue Rolle sozusagen in den Blick genommen werden kann. Ja, mit dem, was schon da ist, und dann kriegt die neue Rolle Luft zum Atmen quasi. Also das heißt, wir definieren erstmal den Kontext, den Rahmen, in dem dieses Gespräch stattfindet. Wo liegt der Scheinwerfer? Und in diesem Bereich, den der Scheinwerfer dann erhält, also ich gehe jetzt mal hier, weil das wahrscheinlich die Zuhörenden am meisten interessiert, auf diesen großen Scheinwerferbereich ein, ich in meinem Leben mit meinen verschiedenen Rollen. Ja, zum Beispiel ich als Partnerin, ich als Mutter, ich als Trainerin, ich als Freundin, ich als Tochter. Das sind ja schon mal zwei Handvoll Rollen, bevor wir überhaupt anfangen. Und dann zu all diesen Rollen einfach mal so innerlich sozusagen sich hinwenden, auf den Beifahrersitz schauen und sagen, wer bin ich denn da? Was ist mir da wichtig? Was kann ich da? Was kann ich da auch nicht? Natürlich kommen auch Problemthemen auf, aber diese Problemthemen sind nicht situativ festgenagelt, sondern die sind eher auf einer höheren Abstraktionsebene, weil sie zu mir gehören. Also es sind Mosaiksteine meiner selbst. Und dann kann man bei diesem Gespräch schon als Coach markieren, das ist ein Thema, das hat nachher vielleicht noch Aufmerksamkeit verdient, weil da gibt's ein Fragezeichen dabei. Oder da gibt's Probleme dabei. Da wird Gegenwind erlebt. Ist ja nicht so, dass wir nur Friede, Freude, Eierkuchen, Mosaiksteine sammeln, sondern wir schauen, was gehört zu deinem Selbstbild. Und da gehören Aspekte rein, die sind gut bewertet, die mag ich. Und da gehören Aspekte rein, mit denen tue ich mir schwer. Und die kriegen aber da ein freundliches Scheinwerferlicht, nicht das harte Blaulicht, sondern erstmal so ein Tageslicht sozusagen.
Ja, da gehe ich mal direkt rein, das ist total spannend. Also wie der Zufall es so will, gestern habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich ein Eintagesseminar zum Thema positive Psychologie für Verantwortliche im Bankenwesen machen kann. So, und da geht es erstmal nur so positive Psychologie, Führung, ein bisschen kennenlernen und Netzwerken. So, und da habe ich gesagt, na, das ist ja treffend, dass ich gerade mit Frau Blickhahn quasi heute ein Date habe, zum Interview. Und ich will einfach so ein, vielleicht kann man das so ein bisschen als Auftragsklärung für unser Beispiel gerade ein bisschen ranziehen. Denn du hast ja gesagt, man macht eine Auftragsklärung. Da dürfen wir vielleicht noch mal reingehen, wann nutze ich dieses Thema, wofür?
Also die Indikation für die Methode, ne? Also die Training wäre nicht die Indikation, sondern die Indikation ist, also jetzt im einfachsten Fall, ich gehe mal vom Einzelcoaching aus, die Indikation ist, da kommt ein Mensch und sagt, irgendwie passt's nicht. Entweder habe ich das Gefühl, ich fahre mit angezogener Handbremse oder ich habe das Gefühl, ich werde nicht erkannt in meinen Möglichkeiten. Vielleicht erkenne ich meine Möglichkeiten selber nicht. Oder es kommt jemand und sagt, irgendwie, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich brauche eine Neuorientierung. Das kann jemand mit 25 sein, das kann jemand mit 65 sein. Ne? Das ist altersunabhängig. Oder es kommt jemand, der sagt, irgendwie glaube ich, ich bin nicht mehr die, die ich war und ich weiß aber noch nicht, wer ich bin. Ich merke nur, es fühlt sich ungewohnt an und deswegen habe ich mir Coaching gesucht. Also ich empfehle die Methode des Persönlichkeitspanoramas inzwischen tatsächlich als Diagnostik im Coaching möglichst früh einzusetzen. Also ich habe das Erstgespräch, man lernt sich kennen, man klärt die Logistik, man klärt die Fragen, die allfällig noch sind. Und in der ersten richtigen Session, wenn ein Coachee kommt mit einem persönlichen Veränderungsbedarf, dann kann ich das Persönlichkeitspanorama einsetzen. Wann setze ich es nicht ein? Ich setze es nicht ein, wenn das Thema fürs Coaching ganz klar ist, eine situativ eingerahmte Schwierigkeit. Immer wenn mein Chef zur Tür reinkommt, werde ich rot. Oder wenn ich im Meeting angesprochen werde, kriege ich keinen Ton raus. Oder ich werde so wütend, wenn XY passiert. Das sind situativ geankerte Erfahrungen, da brauchen wir kein Panorama. Das können wir mit anderen Coaching-Methoden sehr, sehr gut bearbeiten. Das Panorama brauchen wir dann, wenn wir einen Menschen in seiner Gesamtheit quasi ins Scheinwerferlicht holen wollen. Und das ist in fast allen Coaching-Prozessen nötig. Und damit habe ich jetzt Einzelcoaching beschrieben. So kurz nur als Ausblick, das wäre jetzt, glaube ich, noch zu früh. Vielleicht können wir da am Schluss nochmal kurz drauf gehen. Man kann das mit Kindern und Jugendlichen machen. Die frühesten Beispiele mit Kindern kenne ich von Grundschülern. Das geht, erstaunlicherweise. Mhm. Bei höheren Schulen sowieso. Mit Jugendlichen kann man im Prinzip arbeiten wie mit Erwachsenen mit dieser Methode. Da geht es dann so um Berufsfindung. Wer bin ich eigentlich? Was passt zu mir? Na, sowas. Man kann das mit Familien machen, um die familiäre Kommunikation und das familiäre Gesehenwerden zu unterstützen. Da gibt es Beispiele aus hochbelasteten Familien und es gibt Beispiele aus sozusagen funktionalen, also in Anführungszeichen normalen Familien, wo das aber auch hilft, Stichwort Patchwork. Und man kann es mit Teams anwenden, einerseits mit Teams, die sich neu finden, um damit auf eine andere Art und Weise von Anfang an die Zusammenarbeit zu haben. Hey, was bist du für jemand? Wie bist du? Was, ne? Und wie kann ich mit dir in Beziehung gehen? Und man kann es auch mit bestehenden Teams anwenden, die ihre Zusammenarbeit verbessern wollen. Also das heißt, die Range der Anwendungen, die ist enorm breit. Und das ist zum Beispiel was, das wusste ich noch nicht, als ich 1998 das erste Buch geschrieben habe. Da habe ich es nur für Einzelcoaching geschrieben. Und in den ganzen Jahren im Rahmen der Coaching-Ausbildungen, wo Menschen Projekte machen, gab es so viele Teilnehmer, die gesagt haben, hey, ich mache das mit meinem Sohn, der ist erst 6. Hey, ich will das mit meinem Team machen. Oh, und ich mache es mit meiner Familie. Wir sind nämlich eine Patchwork-Familie und da ist gerade noch ein kleines Baby geboren worden. Und jetzt brauchen wir alle neue Rollenverständnisse, damit wir nicht auseinanderdriften. Und das sind Beispiele, die Menschen, die in diesen Seminaren die Methode kennengelernt haben, dann reingebracht haben und die sich jetzt im neuen Buch auch, die da die große Bühne kriegen.
Schön. Danke nochmal auch für den ganzen Kontext, in dem man das einbetten kann. Ich habe natürlich jetzt so Thema Business Coaching, gerade die Teams für mich total stark gesehen.
Zum Business Coaching, also das ist jetzt so die Anekdote, wie bin ich eigentlich zu dieser Methode gekommen? Ich habe die entwickelt in den späten 90ern aus Business Coaching Fällen. Das ist so, also mehr und mehr habe ich angefangen, die Menschen nicht nur nach ihren Themen zu fragen, sondern nach, wer bist du eigentlich, was gehört alles zu dir? Und habe irgendwann angefangen, das zu visualisieren, also diese Mosaiksteinchen zu schreiben. Und dann ist mir mehr und mehr aufgefallen, wie sehr das als Katalysator wirkt und wie sehr diese Business-Coachings dann sozusagen vorangekommen sind. Und so kam aus diesem Praxis, ich probiere mal was aus, tun, hat sich die Methode entwickelt. Die ist also wirklich aus der Praxis gewachsen.
Danke nochmal auch für die Klärung. Ich bin ja nochmal so eingestiegen in die Gesprächsführung. Vielleicht können wir jetzt diesen Prozess der Intervention nochmal ein bisschen weitergehen. Das heißt, wir sammeln jetzt quasi Wörter, Karten. Notierst du das jetzt als Coach, dass du sagst, okay, ich entlasse jetzt den Klienten, weil der soll sprechen? Oder notiert er es für sich? Und gibt es da schon eine farbliche Sortierung, dass du sagst, wofür nimmst du Orange, wofür nimmst du Blau, Grün, etc.?
Ja, also um da nochmal auf den in den Film des Coachings quasi einzusteigen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo dieses Gespräch abgeschlossen ist. Und zwar dadurch, dass der Coachee sagt, ich glaube, das war's jetzt. Also das, was ich jetzt noch erzählen könnte, wiederholt sich. Das ist immer ein Zeichen davon, dass das wesentliche Material da ist. Plus, es gibt die Info, du kannst jederzeit im weiteren Verlauf des Arbeitens auch noch Mosaiksteine ergänzen. Das ist ein sehr offenes System und das entlastet. Und dann hat der Coach seine Mitschrift und da ist wirklich die Anforderung, schreib wirklich mit, nicht Recording mitlaufen lassen, sondern mitnotieren, wörtlich. Das ist für die Coaches ziemlich ungewohnt und auch ganz schön Arbeit. Und dann wird das zurückgespiegelt im Gespräch und der Coachee schreibt seine Mosaiksteine selbst. Das ist deshalb wichtig, weil dann ist nämlich seine Handschrift auf den Karten. Ja, der kriegt vorher noch einen kurzen psychoedukativen Teil über die logischen Ebenen und kriegt die bunten Karten angeboten und dann schreibt er sich eine Legende und schreibt auf die blaue Karte meinetwegen Werte, auf die gelbe Karte Verhaltensweisen, auf die weiße runde Karte Rollen und so hat er dann eine Legende, die legt er vor sich hin. Und dann wird das, wenn der Coach dieses Gespräch nochmal sozusagen zurückspiegelt, chronologisch von Beginn an, jeweils mit der Frage, ist das wichtig für dich? Und auf welche Karte, auf welche Farbe möchtest du das einsortieren? Ist das ein Wert? Ist das ein Verhalten? Ist das eine Fähigkeit? Ist das eine Rolle? Und spannenderweise werden manche Themen dann auf unterschiedlichen Ebenen verankert. Also Beispiel, ich möchte mehr Klarheit in meinem Leben. Klarheit ist ein Wert. Wenn ich das habe, dann bin ich aber zum Beispiel der oder die Klare. Dann kann das eine Rolle werden. Oder das Verhalten dazu ist klären. Ja, das kann sein, entweder aufräumen oder es kann sein, ansprechen. Und so kommen wichtige Schlüsselthemen auf unterschiedlichen Ebenen ins Bild. Das ist dann hinterher interessant, weil dann ein Thema an verschiedenen Stellen im Bild quasi aufscheinen kann. Und mit diesen Karten, die werden ja dann, also werden erstmal die Karten geschrieben. Ne? Das ist jetzt die Etappe, die ich jetzt gerade benannt habe. Und dann kommt das ist dann der spielerische Teil. Dann kommt die Phase, wo die Coaches ihre Karten auslegen. Mit der Anleitung, so, du hast jetzt einen Stapel bunter Karten. Und die sie vorher schön säuberlich nach Farben sortiert haben, die kriegen die Info, bitte durchmischen. Ich hatte doch schon ein Bild im Kopf. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Aber das Spannende ist genau dieses nicht rational gesteuerte, ich baue mir hier jetzt meinen griechischen Säulentempel der Persönlichkeit oder sowas, sondern ich nehme eine Karte, lege die hin. Ich nehme die nächste, lege die im Verhältnis dazu. Ich nehme die dritte und die vierte. Und so entwickelt sich quasi ein systemisches Bild der eigenen Persönlichkeit auf den verschiedenen logischen Ebenen. Die Farben haben an der Stelle nur noch untergeordnete Funktion. Also die Klienten müssen nicht wissen, oh, ich lege gerade einen Wert, sondern die sehen, ich lege eine Karte, da steht drauf Klarheit und die ist blau. Und die Frage, wie viele blaue Karten und wie viele gelbe, also welche Ebenen haben welchen Schwerpunkt, die kommt später dann. Aber an der Stelle wird erstmal gelegt. Und das ist was Spielerisches, wo ich empfehle, das tatsächlich auf dem Boden zu machen, weil man dann viel Platz hat und nur in Ausnahmefällen an große Tische gehe und dann mit entsprechend kleineren Karten. Aber das ist so ein spielerisches Hin- und Herschieben. Und da habe ich als Coach im Wesentlichen beobachtende Funktion, da habe ich nicht viel zu tun für diese 20 Minuten.
Jetzt hast du in deinem Buch da schöne Bilder zu. Ich sehe hier einmal so ein Bild, ne, das heißt Abbildung 1.2, Beispiel 1 für vorher. Da sehe ich als strukturliebender Mensch Chaos. Das heißt, da sehe ich nicht viel, da sind Farben nicht ordentlich geklustert, da sind die Formen nicht ordentlich geklustert. Das heißt, wilder Kunter, Buntmix sehe ich nichts. Und dann sehe ich tatsächlich nachher, und das sieht aus wie ein ganz sauber gelegter Stern. Die Formen sind ordentlich geordnet, die Farben sind ein bisschen wild. Was ist quasi in diesem Prinzip, in dem Prozess von vorher zu nachher dann passiert? Wie hat sich diese Struktur ergeben?
Ja, also dieses von vorher zu nachher, das ist das eigentliche Kernstück der Intervention. Und ich habe ja eingangs gesagt, das ist einerseits eine diagnostische Methode. Ne? Welche logischen Ebenen sind wie vertreten? Wie viele Fragezeichen oder Blitzkarten gibt es? Also wie viel Coaching-Bedarf-Themen gibt es? Wie viele Ressourcenthemen? Welche sind auch positiv bewertet? Und das ist der diagnostische Teil. Und dann liegt dieses Bild. Ich nenne das das Startbild. Ne? So wie bei einer systemischen Aufstellung, da hat man auch das Startbild. Dann gibt es Interventionen in der Aufstellung und das machen wir analog hier jetzt im Persönlichkeitspanorama auch. Das heißt, die Klientin wird erstmal eingeladen, wenn alle Karten liegen, das Bild sich von verschiedenen Seiten anzusehen. Und da ist es typischerweise so, strukturliebende Menschen westlicher Sozialisation gehen so hin, dass sie die Karten lesen können. Und sagen dann, ah, da ist dieses Thema und gehen ins Detail mit ihrem rationalen Denken, mit ihrem System 2 Denken. Und dann geht diese Klientin auf die gegenüberliegende Seite, wo sie nichts mehr lesen kann, weil alles auf dem Kopf steht. Oder sie geht seitlich hin, oder sie stellt sich sogar mal auf den Stuhl und schaut von oben drauf. Und die Frage ist, und die adressiert System 1, also das implizite Denken, woran erinnert dich das? Wie sieht denn das aus? Das sieht aus wie. Und manche sagen dann, das sieht aus wie Chaos, das ist aber eher die Minderheit. Die meisten sagen, das sieht aus wie, wir haben Metaphern wie ein Springbrunnen, eine Rakete, eine Blume, ein Block, ein Säulentempel, ein irgendwas, ja? Okay, das ist schon mal, also das Ziel in dieser Phase ist, System 1 und System 2 gleichermaßen an den Start zu kriegen. Also das langsame, rationale, bewusste Denken und das schnelle, intuitive, implizite Denken. Beide brauchen wir in der Methode. Und dann nutze ich die Tatsache, dass da ja Karten auf dem Boden liegen, auf denen Schlüsselwörter stehen. Also geh mal in einzelne Themen rein, stell dich da mal buchstäblich hin. Deswegen ist es hilfreich, das auf dem Boden zu machen, weil dann kann man sich tatsächlich reinstellen. Auf dem Tisch muss ich halt dann hinfassen. Das wissen wir aus der systemischen Aufstellung, dass das auch eine Wirkung hat, wenn ich mit der Hand haptisch etwas berühre, weil ich mich damit dann sozusagen mehr in Verbindung fühle, als wenn ich nur analytisch von außen drüber referiere. Und durch dieses Reinstellen kommt nochmal ein direkterer, persönlicherer, impliziterer Zugang zu den Themen. Und die Frage ist, wo möchte der Klient, die Klientin anfangen? Viele sagen, ja, ich habe da ja markiert, hier gibt's Probleme. Da ist ein Blitz auf der Karte oder ein Fragezeichen oder ein Post-it-Clip drauf, hier gibt's was zu tun. Wenn das gewünscht ist, dann geht man da rein und sagt, okay, was ist hier das Thema? Und welche Ressourcen, die hier in der Umgebung liegen, bei den Mosaiksteinen, also wirklich im Bild, können dir dabei helfen, um damit anders umzugehen? Und wofür ist es gut, dass sich dieses Thema jetzt zeigt? Also ich stelle ressourcenorientierte und reframing-orientierte Fragen. Und was total spannend ist, dass immer im Bild eine passende Antwort da ist, im Sinn von, das könnte mir dabei helfen, dass. Ah, da drüben liegt ja dieser Wert, den hole ich mir jetzt näher und dann ändert sich schon was. Und dann beginnt das in Anführungszeichen Spielen, dann fangen die Coaches an, ihre Karten umzusortieren. Das geht ein bisschen mehr dahin, da kommt was dazu, vielleicht schreibe ich noch eine neue Karte für eine Einsicht, die mir gerade kommt. Und dann kommt dieses Bild in Bewegung und ich habe zwei Schlüsselfragen, die ich als Coach immer stelle. Die Schlüsselfrage 1, wenn der Coachee im Bild was verändert hat, also eine Karte umgelegt, umgedreht, eine neue dazu, dann stelle ich immer die Frage, was bedeutet das für dich? Ich frage also nach der inneren Resonanz von dem, was er da im Außen verändert hat. Das ist Frage 1. Und die Frage 2, immer wenn ein Coachee eine innere Erkenntnis oder einen Fortschritt formuliert, ah, das könnte damit zu tun haben. Ach, jetzt verstehe ich, das hängt zusammen mit. Dann kommt die Frage 2, wie kannst du das sichtbar machen? Und diese beiden Fragen greifen ineinander wie ein Schwungrad und geben der Methode sozusagen dann eine Eigendynamik, weil immer wenn sich im Außen was ändert, frage ich, was heißt denn das für dich im Inneren? Und immer wenn im Inneren was sich verändert hat, frage ich, wie kannst du das außen sichtbar machen? Und die Coaches erkennen dieses Schwungrad implizit relativ schnell und dann kann ich als Coach mich sozusagen ein bisschen mehr so in die Beobachterrolle wieder hin zurückziehen und lass meinen Coachee erstmal arbeiten und warte, bis er oder sie mich wieder anschaut. Und dann sage ich, okay, was hat sich verändert? Erzähl mal. Und das ist das, was so spannend ist, dieses Verbinden von dem, was ich im Außen sichtbar mache und was es im Inneren bedeutet. Dadurch kriegen, und wir sind ja nicht in einem Problemkontext. Wir sind ja in einem allgemeinen, wir haben das Auto gestoppt und schauen uns mal das Selbstbild an, Kontext. Und dadurch werden Einsichten möglich, die sonst nicht möglich sind, wenn wir in diesen situativen Reaktionsschleifen hängen. Da ist der Zauber der Methode, glaube ich, weil dadurch Menschen anders mit sich in Kontakt gehen und sich anders mit sich selber versöhnen können. Es ist ein sehr integrierendes und versöhnendes Format. Und dass du sagst, die Nachherbilder sind irgendwie sortierter und strukturierter, das zeigt genau das auf einer systemischen Strukturebene. Da hat sich was geklärt. Und dann kommt am Schluss die Metapher, wie sieht's jetzt aus? Und mit dieser Metapher gehen die Menschen dann raus und sagen, boah, das stimmt, das bin ich. Na, also du hast den Stern angesprochen. Manche haben den Baum. Wieder andere haben, im Seminar hatte eine Teilnehmerin einen Adler. Und das war für sie so wichtig, so ein richtiges Krafttier. Und ich meine, wie toll ist das, ja, dass ich mein eigenes Selbstbild mit einem so starken Ressourcenanker auf Identitätsebene verbinden kann.
Du hast das schön genannt, Mosaikteilchen, und ich stelle es mir jetzt auch mehr, also oder auch wie ein Puzzle gerade vor. Das heißt, man hat diese Karteikarten. Wie viel sind das ungefähr? Also wenn ich jetzt grob überschätze, würde ich sagen, das sind 60 bis 75 Karteikarten in so deinen Beispielen. Was da so ein Limit oder so ein, gibt es da einen Rahmen?
Da gibt's kein Limit, also außer vielleicht, dass man halt in einer halben Stunde Gespräch zu Beginn eine begrenzte Menge an Informationen reinpacken kann. Also mehr als 100 wird es, glaube ich, nicht. Mhm. Ich habe aber auch schon Bilder gesehen, wo vielleicht nur 20 oder 25 Karten drin lagen, wo man am Anfang von außen sagt, oh schade, ich hätte dir irgendwie mehr gewünscht, ne? Also, du sollst doch alles haben. Und gerade die, auch wieder aus dem Seminarkontext, waren oft die, wo so die kleinen Veränderungen dann den Ausschlag gegeben haben. Da ging es nicht um die Menge der Karten, sondern da ging es wirklich um die Anordnung. Da ging es um die Erlaubnis, nur darauf jetzt schauen zu dürfen. Und das waren dann oft auch Aufträge, die mit einer eingegrenzteren Scheinwerferbereich zu tun hatten. Also nicht, ich schaue mal mich mein ganzen Leben an, sondern ich in meiner Rolle als Mutter oder als Führungskraft oder als frisch Vermählte oder irgendwie sowas. Ja? Und da braucht es halt dann auch weniger Material. Also die Quantität macht es nicht. Das, was es macht, ist das in Beziehung gehen mit diesen Mosaiksteinen. Und ich mag inzwischen Mosaiksteine lieber als Puzzleteile, weil Mosaiksteine können unterschiedliche Formen haben und unterschiedlich schimmern. Und wenn ich davor stehe, sehe ich nichts, außer kleine Teilchen. Aber wenn ich drei Schritte zurückgehe, dann erschließt sich das ganze Bild. Und das ist eine sehr passende Metapher für diese Methode.
Was würdest du sagen, wie lange dauert summa summarum dieser Prozess von Auftragsklärung, bis das Bild liegt fertig und man kann das abschließen, die Intervention?
Also die minimale Zeit, die man dafür einplanen sollte, sind 2 Doppelstunden im Coaching. Die erste Doppelstunde, also sprich 1,5 Zeitstunden bis maximal 2 Zeitstunden, nehme ich für die Auftragsklärung, für die Informationssammlung, also für das Gespräch, für das Kartenschreiben und für das Startbild. Soweit sollte ich in einer Session kommen und dafür brauche ich bitte eine Doppelstunde, damit es auch genügend Raum zum Atmen gibt. Dann kann eine Pause sein, aber nicht zu lang, vielleicht 1 Woche, 2 Wochen, nicht länger, damit der Faden nicht reißt innerlich. Und dann kann ich in der nächsten Session, kann ich dann, wenn das Bild wieder ausgelegt worden ist vom Coachee, kann ich die Veränderungen anfangen. Ne? Geh mal rein, stell dich mal rein, welche Ressourcen braucht's für dieses Thema, welche Ressourcen möchtest du hier dir nochmal ganz körperlich embodimentmäßig herholen. Und dann geht das Bild in Bewegung und je nach der Menge an Themen, die man da anschaut, hat man dann leicht nochmal 1 Stunde oder 1,5 Coaching-Arbeit. Man kann auch, wenn man möchte, an der Stelle dann sozusagen das Persönlichkeitspanorama pausieren und kann verschiedene Coaching-Interventionen noch dazwischen packen. Ja, wenn es eben wirklich situative Kontexte gibt, wo ich Unterstützung brauche. Ich kann Konfliktintegrationen machen, ich kann Rollenklärungen machen, ich kann unterschiedlich mit diesen Bodenankern arbeiten und dann mache ich ganz am Schluss sozusagen den Bogen rund mit dem Schlussbild. Aber die typische Standardanwendung ist wirklich die mit 2 Doppelstunden, also Zeit netto 3 Stunden Minimum, würde ich sagen.
Gibt es dann nochmal Spätmelder in der zweiten Session, dass man sagt, okay, beim letzten Mal, also jetzt hat das gewirkt und jetzt fällt mir ein, aber hier, mir ist mal eingefallen, meine Oma hat immer gesagt, ich kann super mit
alten Menschen. Ja, genau, die gibt's auf jeden Fall, aber nicht mit aber hier, sondern mit und jetzt verstehe ich, jetzt würde ich das in dem Bild so und so ändern. Also ich habe, wenn ich längere Coaching-Verläufe habe, wo ich das am Anfang einsetze, erlebe ich immer wieder, dass so nach einem halben Jahr, wenn man sich dann wieder trifft, dass jemand sagt, ach, und das, was wir jetzt heute gemacht haben, weißt du, so würde das in dieses Bild reinpassen. Also die haben das Persönlichkeitspanorama quasi als inneren visuellen Anker mit an Bord. Ich muss da keine Karten mehr auslegen, sondern die großen Bereiche, die sind so deutlich. Und gerade, wenn sie metaphorisch benannt sind. Ich möchte da ein Beispiel erzählen. Die Dame habe ich nämlich gerade letzte Woche im Seminar wieder erlebt, in einem ganz anderen Seminar, im Didaktikseminar. Und die war letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren im Persönlichkeitspanorama. Und das ist eine Frau, die als Coach und Trainerin arbeitet, die sehr viel mit der Natur zu tun hat, die auch viel Outdoor-Coaching macht und hier in den Bayerischen Bergen zu Hause ist. Und in ihrem Persönlichkeitspanorama kamen im Schlussbild buchstäblich Rucksäcke vor. Es gab einen Weg, es gab eine Sonne, es gab Rucksäcke. Es war also sehr, sehr gegenständlich. Also es gibt selten so gegenständliche Bilder, aber das war echt cool. Und dann letzte Woche ging es auch im Seminarkontext, wurde über dieses Seminar geredet, weil ein paar Leute das jetzt übernächste Woche teilnehmen wollen. Und dann hat die Dame gesagt, das Bild ist übrigens auch im Buch, die Rucksäcke, ist eines der Fallbeispiele aus dem Buch. Dann hat sie gesagt, ja, also das mit den Rucksäcken, das ist total toll. Und ich habe tatsächlich physisch meine Rucksäcke ständig gepackt. Weil da war so die Frage, wann kann ich wieder auf den Berg? Sie hat drei Kinder. Wie kann ich mich aus der Familie mal rauslösen? Wie kann ich Zeit für mich haben? Wandern, Radfahren, sonstige Sachen. Also da hat die Metapher aus dem Persönlichkeitspanorama Eingang gefunden in ihr Alltagsleben. Und sie war völlig fein mit dieser Arbeit und mit diesem Ergebnis, obwohl es schon anderthalb Jahre zurückliegt. Also das ist ein Ergebnis, das nehmen Leute mit, auch ohne dass sie wissen, welches stand auf Karte 35, welches Wort. Das ist einfach so ein übergeordneter Bedeutungsrahmen, der dadurch entsteht. Und das ist das Schöne dran, psychologisch betrachtet, das führt zu einer ganz starken Integration und Versöhnung mit sich selber. Und deswegen glaube ich habe ja eingangs gesagt, die Leute gehen aus diesem Training tatsächlich immer zufrieden raus. Bis jetzt noch kein Gegenbeispiel. Ich glaube, das ist der Grund. Weil ich in einer unterstützenden, ressourcevollen Situation mich selber erleben, erfahren kann und auch in der Lage bin, mich zu verabschieden von dem, was nicht mehr jetzt ich bin, was ich aber früher war. Das heißt, diese Karten von das bin ich nicht mehr, das war ich aber, die werden nicht rausgenommen und zerrissen, sondern viele Klientinnen schieben das dann drunter. Ja, und man sieht die Karte gar nicht mehr, aber ich weiß, sie ist drunter. Es war die Grundlage dafür, dass ich die jetzt sein kann, die ich bin. Und das ist wirklich so schön, Menschen dabei zu begleiten, zu werden, wer sie sind.
Du hast ja vorhin schon mal von den Bodenankern gesprochen, dass man sich draufstellt oder dass man drauf fest. Inwiefern spielt denn Embodiment oder der Einbezug des Körpers im Persönlichkeitspanorama eine Rolle?
Das ist, glaube ich, der Schlüssel für den Erfolg dieser Methode. Ich habe vorhin schon von System 1 und 2 gesprochen. Ne? Schnelles Denken, langsames Denken, Daniel Kahnemann. Metapher Elefant und Reiter, das kennen viele Menschen inzwischen. Und wenn wir nur über unser Selbstbild nachdenken, System 2, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Da verheddern wir uns in irgendwelchen Werten, in irgendwelchen Zuschreibungen, in irgendwelchen alten Schleifen möglicherweise. Wir brauchen System 1 dazu. Und das wird in der Methode über dieses, in Anführungszeichen, Spielen mit den Mosaiksteinen ermöglicht. Und das Reinstellen, Reinspüren, das Embodiment, das ist ein direkter Zugang zu System 1. System 2 ist immer wieder am Start, wenn ich frage, was bedeutet das für dich, dass du diese Karte jetzt umgelegt hast. System 1 ist am Start, wenn ich sage, wie möchtest du das sichtbar machen? Und insofern habe ich allein über meine zwei Leitfragen, die ich als Coach immer an Bord habe für die Bearbeitungsphase, habe ich sowohl System 1 als auch System 2 im Blick und in der direkten, in einer harmonischen Abstimmung miteinander.
Was ist, wenn wir jetzt die Intervention abgeschlossen haben, was ist so ein Transfer? Das heißt, was nehmen die Menschen dann quasi mit den Erkenntnissen in den Alltag mit? Wie wirkt das dann? Ja.
Also es muss nach dieser, nach dem Abschluss der Arbeit muss es nochmal ein Follow-up geben im Coaching. Mindestens eine halbe Stunde, wo man über Auswirkungen im Alltag spricht. Weil dieses, ich mache mir mein Selbstbild bewusst und setze es dann quasi wieder auf die Rückbank im Auto, wenn ich die Türen zumache und weiterfahre. Diese so scheinbar einfache Veränderung, die kann ganz schöne Veränderungen im Außen mit sich ziehen. Das ist so ein bisschen, viele, du kennst es sicher, viele von unseren Zuhörenden kennen das auch, wenn man die Arme verschränkt und man schaut, welche Hand liegt oben und dann verschränke ich die Arme mal andersrum, sodass die andere Hand oben liegt. Das kann ich schon, aber das fühlt sich irgendwie so anders an. Ja? Mhm. Und so ein bisschen ist das auch für viele Coaches nach der Arbeit mit dem Persönlichkeitspanorama, weil sie sich ein Stückchen anders erleben. Und das heißt, es braucht einen Schonraum im Alltag, damit ich nochmal mit meinem unterstützenden Gesprächspartner darüber reden kann nach ein, zwei, drei Wochen. Was ist anders? Wo geht's leicht? Wo haben wir vielleicht Nachsteuerungsbedarf? Und was gilt es jetzt für die nächste Etappe auf meinem Lebensweg da an, in Anführungszeichen, Rucksäcken aufzusetzen und mitzunehmen, damit ich die Ressourcen dabei habe? Das Zweite, was sein kann, ist, dass in der Arbeit mit dem Panorama, Stichwort Diagnostik, Coaching-Themen deutlich werden. Und diese Coaching-Themen gehen nicht davon weg, dass ich ein paar Karotten auf den Boden lege. Das ist auch klar. Ja? Sie werden vielleicht ein bisschen locker geruckelt, das schon. Aber dieses, ich krempel dann die Ärmel auf und dann schaue ich mir Thema 1 und Thema 2 und Thema 3 an, das wäre dann ein Follow-up in der Coaching-Beziehung. Und ich habe aber auch gerade im Seminarkontext wirklich ganz oft erlebt, dass die Leute rausgehen und sagen, ja, und das ist jetzt gut so. Ich bin fein damit. Sie kriegen dann die Empfehlung, sich mit ihrem Coach aus dem Seminar in 1-2 Wochen nochmal zusammenzufinden, telefonisch oder Zoom oder sonst wie, um dieses Follow-up-Gespräch zu machen. Aber viele sagen, nö, also ich bin jetzt aufgeräumt. Das ist so die Aussage. Ja. Ist natürlich im Seminarkontext anders als im Coaching-Kontext. Im Coaching-Kontext würde ich eher erwarten, dass dann die Themen deutlicher sind, an denen wir als nächstes gemeinsam arbeiten wollen. Und da kann man ja mal wieder Bezug nehmen auf die Metaphern aus dem Persönlichkeitspanorama.
Mhm. Ich glaube, das habe ich in deinem Buch nicht gefunden oder ich sehe es nicht. 80% meiner Coachings sind inzwischen online. Hast du Erfahrungen oder kann man die Methode ins Digitale transferieren? Wie sind da deine Einschätzungen?
Also die Wirksamkeit gewinnt durch Präsenz. Mhm. Die Wirksamkeit gewinnt allein schon dadurch, dass ich die Karten auf den Boden legen kann und bewegen kann und mich reinstellen kann. Und ich habe vorhin über System 1 und 2 gesprochen. Und System 1 im Online-Kontext hat eine härtere Zeit. Hm. Das ist so. Hm. Online ist stärker für System 2 geeignet. Und meine persönliche Meinung, ich mache das Persönlichkeitspanorama, zumindest den Kern davon, das Kartenschreiben und Auslegen, nur in Präsenz. Ich mache das dann so, ich habe auch viele Coaches, die eine weitere Anreise haben, dann vereinbaren wir uns für einen Tag. Ja, machen vormittags eine Session, nachmittags eine Session und dann ist das ein Block, das ist verhandelbar. Ich habe im letzten Seminar, das ist noch gar nicht so lange her, hatte ich eine Teilnehmerin, eine junge Coach-Dame drin, die gesagt hat, ich arbeite nur online und ich werde dir zeigen, dass das online geht. Also ich habe gesagt, ja, mach. Ich bin hoch interessiert, weil der traue ich zu, dass wenn es geht, dann kann sie das, überlegen, wie es geht. Ich habe bis jetzt noch nichts von ihr gehört. Ich sehe sie übernächste Woche als Assistentin in dem Seminar. Ich werde sie fragen. Aber die übereinstimmende Meinung von Seminarteilnehmenden, die das in Präsenz erlebt haben, ist, ich glaube, es würde was fehlen. Also insofern den Anfang und das Follow-up und das weitere Coaching, das kann online passieren. Aber dieser Kernteil, das würde ich tatsächlich, dem würde ich die Bühne in Präsenz geben.
Ja, also bin ich bei dir. Ich glaube, mein strukturliebendes Element würde online bevorzugen, weil es alles sauberer und ordentlicher ist, in Anführungsstrichen.
Ja, aber, genau, System 2.
Ja, genau. Ne? Aber dieses... dieses Fühlen von, wie liegt es, wie steht es? Es ist ja automatisch immer alles ordentlich ausgerichtet. Man würde es ja gar nicht drehen. Das würde tatsächlich alles verloren gehen.
Ja, es ist zu steril. Ja. Also es ist so wichtig, dass die Handschrift drauf ist. Und oft werden noch kleine Symbole drauf gemacht. Oder einmal hat eine Teilnehmerin, das war so cool, das waren ja Metaplan-Karten, ne? So rechteckige, bunte Karten. Und die kam dann bei dem Nachherbild und hat gesagt, hast du eine Schere? Ja, klar, habe ich eine Schere. Die hat von jeder einzelnen Karte hat sie die Ecken abgerundet. Das war für sie wichtig. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, beim Miroboard kann ich das vielleicht mit einem Klick machen, dass ich sage, jetzt haben wir alle runde Ecken. Aber das war für sie ein ganz wichtiger Schritt, wo sie auch hinterher erzählt hat, was es für sie bedeutet. Also dieses, das war System 1 at work, das hinterher in System 2 übersetzt wird. Ja. Und das kriege ich online, glaube ich, nur teilweise vermittelt. Ich mach sehr viel Online-Coaching selber auch, ja, also nichts gegen Online-Coaching. Bloß für diese Methode brauche ich tatsächlich die Menschen in Präsenz. Und das kann ja dann wiederum dem Online-Coaching der nächsten Phase nochmal Rückenwind geben, wenn wir uns tatsächlich mal getroffen haben.
Ja. Ja, ich glaube auch einfach das physisch-künstlerische. Also, es sind ja Kunstwerke, was man da im Bild sieht, ne? Auch wenn es nur, ja. Es sind ja Mosaike, das ist eigentlich die richtige Metapher schon dafür. Aus einzelnen Steinen wurde ein Gesamtwerk geschaffen und das ist ja das, die Auflösung des Ganzen. Und der kreative Schöpfungsprozess würde ja nicht funktionieren.
Ja, genau. Und ein Gedanke dazu noch aus dem Seminar. Ich mache manchmal aus Zeitspargründen, sage, ihr seid alle Coaches, jetzt legt mal eure Bilder einzeln und erzählt euch hinterher drüber. Das heißt, es steht niemand dabei, um zuzuschauen. Weil die Idee ist, ihr könnt das alleine auch, können sie auch. Es macht einen Unterschied, ob eine Person physisch anwesend ist, auch wenn die Person gar nichts sagt. Und das ist beim Online-Coaching tatsächlich eine Grenze, derer wir uns ja bewusst sein müssen und auch sind. Die Menschen sind beim Online-Coaching immer noch alleine in ihrem Raum. Ich kann die Verbindung natürlich auch online herstellen. Ja, auch in so einem Podcast entsteht Verbindung, ganz klar. Bloß die Tatsache, dass da ein Mensch da ist, physisch da, das hat nochmal eine andere Wirkung auf Coaching-Prozesse, eben auf System-1-Ebene.
Ja, will nicht zu esoterisch wirken mit Energiefeldern, aber es ist ja eine bestimmte Energie, eine Spannung in einem Raum, die es dann zu halten gibt oder es verläuft ja dann nicht im Raum, diese Spannung oder Energie, wenn man da zu zweit ist, währenddessen, wenn man allein vor einem Rechner sitzt, in Anführungsstrichen allein, ist es was anderes, bin ich bei dir. Ja. Was würdest du den Leserinnen und Coaches quasi mit auf den Weg geben wollen, die mit deinem Buch arbeiten?
Ich würde es Ihnen empfehlen, die Methode selber für sich als Klientin, als Klient einmal zu machen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das tatsächlich anfühlt in den unterschiedlichen Phasen. Und ein erfahrener Coach kann das anhand des Buches im Selbstcoaching tun. Vielleicht ist es aber auch den Luxus wert, sich einen Coach zu suchen, der mit der Methode arbeitet und selber mal in die Klientenrolle wieder zu gehen, weil dann kann ich halt mein System 1 anders von der Leine lassen, ja. Aber die Methode ist so strukturiert beschrieben, dass es möglich ist, das auch direkt umzusetzen. Ich würde immer empfehlen, das selber erstmal an sich zumindest teilweise auszuprobieren, bevor ich das mit Coaches verwende, weil ich dann einfach anders schwingungsfähig bin und die Reaktionen anders einordnen kann. Also das ist das eine. Und das Zweite, was ich mitgeben würde, ich mag diese Metapher mit dem Autofahren sehr. Ich habe sie ja heute jetzt auch durch unser Gespräch immer wieder benutzt. Und dieses lade dein Selbstbild ein, nicht nur dann, wenn es knirscht, nicht nur dann, wenn du eine Situation erlebst, in der du dich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht gut genug, nicht genügend erlebst, sondern lade das Selbstbild ein, stopp das Auto, mach die Türen auf, lass die Luft rein und lade es ein, auf den Beifahrersitz zu kommen. Also sich Zeit zu nehmen, innezuhalten mit der Frage, wer bin ich? Und nicht, wer sollte ich sein? Persönlichkeitspanorama ist wirklich eine Inventur, keine Zielbestimmung. Die Ziele kommen erst ganz am Schluss in der Methode in den Blick, nach dem Schlussbild, wenn der Coach fragt, ja, und was machst du jetzt damit? Was bedeutet das für dich in deinem Alltag? Was wirst du umsetzen? Dann kommen Ziele in den Blick. Aber bei dem ganzen Mosaikstein genießen, da reden wir nicht über das, was sein soll, oder das, was war, sondern wir reden über das, was ist. Und insofern ist es eine Methode, die eine bestimmte Form von, ich würde mal in Anführungszeichen sagen, Achtsamkeit ermöglicht. Im Umgang mit mir. Wirklich, wer bin ich? Und das kann sehr viel Ruhe und Integration und auch Versöhnung beinhalten. Das ist zumindest das, was ich höre, wenn Menschen in dem Seminar in der Schlussrunde sagen, was sie jetzt mitnehmen.
Ja, also ich glaube, das wird für mich ein super wertvolles Tool. Ich habe in meinem nächsten Buch New Work und Resilienz, habe ich auch so ein Bild, wo man so einen großen Bogen sieht und ganz oben steht, werde der du bist. Aber die Vorstufe davon ist halt, erkenne dich selbst. Und ich glaube, wenn wir halt Arbeit wollen, die wir wirklich, wirklich wollen oder unser Leben so führen wollen, ist das halt eine super, super Intervention oder eine Möglichkeit, genau das mal für sich selbst zu explorieren und zu entdecken.
Ich würde gerne diesem tollen Zitat noch eine Fußnote anfügen, weil das ist ja eins meiner Lieblingszitate, werde, wer du bist. Nicht werde, wer du sein sollst, sondern werde, wer du bist. Und im Original, wir sind dem mal nachgegangen, wer eigentlich dieses Zitat geprägt hat. Es war nicht Goethe, es war nicht Nietzsche, obwohl den beiden das auch zugeschrieben wird, sondern es war ein Philosoph namens Pindar, den kennt keiner sonst, außer Menschen mit altgriechischer Bildung. Und Pindar hat im griechischen Original gesagt, werde, wer du bist, lernend. Da ist ein Partizip dran. Und dieses lernend hat nämlich zweierlei Bedeutung und das finde ich so spannend. Werde, wer du bist, indem du lernst. Also indem du dir neue Erfahrungen ermöglichst, indem du offen bist, für mal die Scheuklappen aufzumachen, mal das Auto zu stoppen und die Türen aufzumachen. Und das zweite lernend heißt, werde, wer du bist, indem du lernst, wer du bist. Und das wäre jetzt die Fußnote fürs Persönlichkeitspanorama, weil damit kann ich lernen, wer ich bin, wer ich geworden bin und damit kann ich werden, wer ich bin.
Ich habe ganz fleißig mitgeschrieben. Jetzt habe ich, eigentlich war das Thema inhaltlich für mich abgeschlossen und gleichzeitig hat sich jetzt eine neue Frage für mich aufgemacht. Hast du schon Erfahrung, dass wir verändern uns ja im Laufe unseres Lebens? Durch Schicksalsschläge, durch Persönlichkeitsveränderungen kommen neue Rollen hinzu, plötzlich bin ich Mutter, plötzlich bin ich Großmutter, plötzlich bin ich XY. So ein neues Auflegen des Persönlichkeitspanoramas. Hast du schon mal eine Serie 2 und was sind so deine Erfahrungen damit?
Idealerweise nehmen Klientinnen und Klienten aus der Arbeit mit dem Persönlichkeitspanorama Folgendes mit. Ich habe hier jetzt gesehen, wer ich bin zu diesem Zeitpunkt meines Lebens. Und wenn man das jetzt ein bisschen technischer formuliert, dann könnte man sagen, ich habe ein Update gemacht von meinem Selbstbild. Mhm. Und die Idee ist, mit dem nächsten Update nicht zu warten, bis ich einen Schicksalsschlag erlebe oder 20 Jahre älter bin, sondern diese Idee, werde, wer du bist, mitzunehmen auf dem weiteren Lebensweg. Also das prozessorientiert zu machen. Und in Coaching-Prozessen sehen wir ja genau das, dass Menschen sagen nach einem halben Jahr, jetzt weiß ich, jetzt würde ich diese Ecke vom Persönlichkeitspanorama, von dem Mosaikbild so und so belegen. Ja, also da ist ja ein Bezug dazu da. Und deswegen ein 2.0, ja, das erlebe ich. Ich sehe es im Seminarkontext, oft erzählen es die Assistentinnen, weil in diesem Kurs, da sind meistens Assistentinnen, ab und zu auch Assistenten an Bord, so damit die Teilnehmenden genügend Unterstützung kriegen in diesem Coaching-Prozess. Und diese Assistentinnen, die haben ja ihr eigenes Panorama vor, sagen wir, einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren gemacht, als die in dem Seminar waren. Und ganz oft sind die dann in der Schlussrunde und sagen, also ich hätte jetzt total Lust, mein eigenes Bild nochmal auszuprobieren. Also insofern ja, es macht Freude, da nochmal neu drauf zu schauen nach einer bestimmten Zeit. Und vielleicht auch ohne Leidensdruck, sondern wirklich mit diesem, ich bin neugierig, wie ich mich entwickelt habe und ob ich das jetzt am Silvestertag mache oder am Vorabend meines Geburtstags oder am 15. Juni, weil halt der 15. Juni ist, ist ja egal. Ja? Hauptsache, ich gebe mir immer mal wieder Zeit, um dieses Auto zu stoppen und die Luft reinzulassen und zu schauen, hey, wer fährt hier eigentlich mit? Wer bin ich denn eigentlich?
Ja. Toller, längerer Rast auf einer langen Autoreise des Lebens. Schön.
Ja, genau.
Gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, denn jetzt haben wir über mein Buch gesprochen, aber hier ein wichtiges Thema haben wir noch gar nicht tangiert, was mir noch am Herzen liegt?
Also mir liegt am Herzen, Menschen zu ermutigen, darauf zu schauen, was ist und nicht was sein sollte. Also werde, wer du bist, ne? Nicht werde, wer du sein solltest. Und das prägt meine Arbeit als Coach-Ausbilderin und auch als Trainerin. Und das habe ich in der positiven Psychologie tatsächlich gefunden und verstanden. Ne? Auch 15 Jahre vorher schon ressourcenorientierte Verfahren gekannt, ja. Aber dieses Verstehen, was ist eigentlich und das ist gut, wie es ist, das habe ich über die positive Psychologie begriffen. Und da kommt nämlich der Begriff positive Psychologie. Weil positiv heißt ja nicht moralisch positiv, sondern positiv heißt im lateinischen Original positum, das, was da ist. Und das ist für mich im Coaching und auch in anderen Kontexten, das kann man, ich glaube, aufs ganze Leben ausdehnen, die zentrale Frage oder die zentrale Ermutigung, schau auf das, was ist, statt auf das zu schauen, was noch nicht ist oder nicht mehr ist. Weil wir erstaunlich oft wahrnehmen, was dann alles da ist. Und mit dem können wir weitermachen. Also sehen, was ist, Positum, positive Psychologie, positive Emotionen, so in diese Richtung. Das hat für mich nicht nur in meinem beruflichen Verständnis, sondern auch in meinem persönlichen Selbstverständnis sehr, sehr viele Türen aufgemacht. Und das würde ich gerne so als Ermutigung mit rausgeben. Weil wir nicht so sozialisiert sind. Wir sind sozialisiert zu schauen, was ist noch nicht und wo sollten wir hin? Und zwar möglichst schnell. aber schauen, was ist, und sich daran freuen, was ist. In der positiven Psychologie gibt es so ein geflügeltes Wort: Blumen blühen nicht schneller, wenn du sie anschreist. Und Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Das ist, glaube ich, ein afrikanisches Sprichwort. Mhm. Aber das mit den Blumen, dass man die nicht anschreien muss, damit sie blühen, das kommt aus der positiven Psychologie. Barbara Fredrickson hat es, soweit ich weiß, geprägt. Und das bringt sie auf den Punkt. Freu dich an den Blumen. Musst sie nicht anschreien.
Wobei es ein witziges Experiment dazu gab, ich glaube, es war in Israel, wo man Pflanzen beschallt hat, damit sie wachsen. Und die einen Pflanzen sind schneller gewachsen, die man die ganze Zeit angebrüllt hat. Und dann lag es aber nur in der Luftfeuchtigkeit des Atems, weswegen die schneller gewachsen sind.
So. Ah, wirklich? Okay.
Das heißt, man muss eine ordentliche Studienumgebung aufbauen. Okay, aber grundsätzlich, das mit den Blüten, die wachsen ja nur wirklich nicht schneller, wenn man sie anbrüllt. Oder können wir das gern stehen lassen? So, jetzt habe ich standardmäßig in meinem Podcast immer noch so ein paar persönliche Fragen und würde die gerne nochmal mit dir durchgehen. Die kannst du gerne auch schnell oder knapp beantworten, wenn du magst. Über welche berufliche Leistung, vielleicht haben wir das auch schon ein bisschen rausgehört, bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, die positive Psychologie im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen und Menschen dafür zu begeistern.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich klettere, und Klettern ist ein ongoing project. Da gibt es immer einen Schwierigkeitsgrad mehr, den man erreichen könnte, oder am Fels eine Route, die man gehen könnte, und das wäre schon ziemlich cool. Also ja, da hätte ich noch einiges vor.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Was mich behindert hat, wie so viele andere Menschen auch, waren die klassischen Antreiber. Ich bin sehr gut im schneller, höher, weiter über viele Jahrzehnte gewesen. Und was mir sehr viel Luft zum Atmen gegeben hat, war ein Verstehen, was schon ist. Und gerade in dem Zitat "Werde, wer du bist", da kristallisiert sich das für mich aufs Idealste.
Welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ja, das steht bei mir im Wohnzimmer. Das ist ein Foto, da bin ich selber, da kann ich gerade laufen, also irgendwie so, weiß nicht, 12, 14 Monate. Und mein Vater ist in der Hocke hinter mir und hat die Arme so ausgebreitet und ich laufe los. Also das heißt, Halt von hinten, aber Raum vorne offen.
Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
In den Bergen. Ich bin viel in den Bergen beim Wandern unterwegs und das ist eine ganz besondere Ruhe, die oben auf dem Gipfel entsteht.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Mein Lieblingsmensch ist wie ein Feuerwerk. Immer eine Überraschung gut und überraschend.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ich nehme die mal aus verschiedenen beruflichen Phasen. Ganz am Anfang in meiner NLP-Zeit war es die Grundannahme, jeder Mensch hat alle Ressourcen in sich, die er braucht, um sein Leben glücklich zu führen. Man muss also nichts von außen reinpacken, sondern es nur entdecken oder ihm Luft verschaffen zum Atmen. Und aus der positiven Psychologie die Fokussierung darauf, was schon ist, statt zu schauen, was nicht ist. Und das, was mich persönlich, glaube ich, am meisten verändert hat, ist, den Emotionen und vor allem den positiven Gefühlen mehr Raum zu geben.
Schön. Welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die ihr Leben mit Freude und mit Begeisterung und mit Mut leben. Egal, in welchem Kontext die sind.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Mit Viktor Frankl. Ich finde diesen Menschen so cool. Also unter anderem hat der im mittleren Alter wegen seiner Höhenangst klettern angefangen. Da kann ich sehr relaten. Ich habe auch wegen Höhenangst klettern angefangen, nach dem Motto, da mal schauen, ob man da was tun kann. Und die Dinge, die Viktor Frankl in den 30er, 40er Jahren schon gesagt hat, die waren so wegweisend, dass das wäre ein Mensch, mit dem würde ich gerne mal reden. Ich habe ihn übrigens, fällt mir gerade ein, ich habe ihn sogar noch gesehen als junge Psychologin auf einem Kongress. Ein Jahr vor seinem Tod hat er eine Keynote gehalten. Und damals wusste ich noch nicht, wer Viktor Frankl wirklich war. Aber allein dieses Bild kommt mir gerade wieder von dem Viktor Frankl im hohen Alter. Mit dem hätte ich tatsächlich gern geredet.
Spannend, weil er wird hier oft zitiert, aber die Antwort kam noch nie. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Ich würde ihr raten, hab Vertrauen. Das wird schon. Das wird nicht unbedingt eine gerade Autobahn, aber das wird schon. Und freu dich dran.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Glücklich zu sein.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe Jahresmottos. Und insofern ein Lebensmotto, nee, das würde ich eher so in 20 Jahren mir überlegen, glaube ich. Ich habe Jahresmottos, die zu tun haben mit, also im letzten Jahr war es calm, also Ruhe, oder clear, was zweierlei bedeutet, ne? Clearing und clear, also auf Englisch geht das oft gut, weil da ein Verb und ein Adjektiv in einem Wort verpackt sein können. Und in der momentanen Phase meines Lebens ist mein Motto, Raum zu geben. Raum zu geben für das, was ist.
Sehr schön. Liebe Daniela, vielen, vielen lieben Dank für dieses inspirierende Gespräch, für einen Einblick ins Persönlichkeitspanorama, für die ganzen, ich sage mal, ergänzenden, hilfreichen und schönen Informationen zur positiven Psychologie. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Ich danke dir für diese wertschätzende und öffnende Atmosphäre, die du geschaffen hast. Also es ist unglaublich, wie dieses Gespräch geflossen ist und es war sehr, sehr, sehr angenehm. Danke dir für die Einladung.
Vielen lieben Dank und tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog-Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog-Braune.